Komplizen, der Edo Zanke Podcast, Ausgabe 4. Es geht immer noch um dieses Album, der zweite Podcast zu Ruhige Blut. Die Tubit Collection Remastered ist wieder da und ich habe zwei tolle Gäste diesmal. Zwei absolute Branchenexperten, zwei Urgesteine der Branche. Zum einen darf ich dem Professor einmal sagen, Professor Udo Dahm. Und einmal Professor Hubert Wanschow, das ist so, ja. Aber ihr seid, glaube ich, keine studierten Professoren, sondern Ehrenprofessoren, also was viel besser ist.
Da müssten wir jetzt einen Vortrag halten.
Ja, wie man das wird.
Professoren. Wenn du an der Uni bist, du an Prof-Unif. Das sind habilitierte Leute, die müssen promoviert sein und dann nochmal habilitiert sein. Aber dann gibt es so wie wir, da ist das letztendlich eine Berufsbezeichnung, ja, an Akademien und so, und da bist du Honorarprofessor. Das ist aber nicht Ehren.
Verstehe.
Honorarprofessor, ja.
Das heißt, man kriegt Geld dafür.
Ja, ja, klar.
Aber ihr seid ja nicht hier als Professoren. Ich wollte das nur anfangs klären. Ihr seid hier, weil ihr auch Weggefährten und Komplizen seid von Edo Zanke. Udo zum Beispiel als Musiker. Man kennt dich natürlich als Künstler und man kennt euch beide von der Popakademie. Aber ihr seid natürlich auch der Musik lange verbunden gewesen. Udo Dahm als Schlagzeuger. Ich kann mal ein paar Namen nennen. Das ist wirklich eine Riesenliste. Kran, Lake, Eberhard Schöner, featuring Sting, Nervous Germans, Gianna Nannini, Nina Hagen, Anne Heiges wird nachher noch eine Rolle spielen, Sarah Brightman und so weiter und so fort. Du hast so viele Ehrenämter, wir schreiben das alles unten in die Biografie. Bei Hubert ist es so, du bist auch Musiker, du spielst hobbymäßig Gitarre, das weiß ich. Aber du bist eigentlich so ein Urgestein der deutschen Plattenindustrie. 1980 angefangen, ne? Meines Wissens, könnte man sagen. Hast als solches viel gemacht. Wir haben eben im Vorgespräch schon drüber gesprochen. Du warst unter anderem bei der Präsentation des Bad-Albums von Michael Jackson. Also es gibt jede Menge Hammer-Sachen in deinem... Aber es geht um Edo Zanke. Fangen wir vielleicht mit dir an, Udo. Ich weiß, dass du schon recht früh auf Edo Zanke gekommen bist. Es gab eine Band namens Brummkreisel. Brummkreisel war die Begleitband von Bill Ramsey. Und Bill Ramsey hatte immer Kontakt zu den Zankes. Und ich glaube, der hat dich empfohlen.
Das war nur ein Zusammenhang. Aber tatsächlich muss man wissen, wir waren mit dieser Band, das war so eine Funk-Jazz-Funk-Fusion-Band beim SWR, haben dort über dem Hörfunk aufgenommen und dann auch, damals gab es so eine Sendung, die hieß Talentschuppen. Ich weiß nicht, ob das noch geläufig ist, vor vielen Jahren. Und da waren wir dann auch mal durch Empfehlung aus dem Hörfunk und da war auch Joy and the Hit Kids, also Joy Fleming dabei und Bill Ramsey hat die Sendung moderiert und hat auf der Stelle die ganze Band, Brummkreisel ist ein unsäglicher Name, aber ja, egal, stimmt. Ist eine andere Geschichte. Und hat die ganze Band quasi als seine Backingband verpflichtet. Also wir haben eigene Konzerte gespielt und aber auch viele mit Bill und waren dann auch mit ihm auf Tour und haben auch hier im Bruchsal gespielt. Und er kannte die Zanke-Brüder. Wir waren dann in dem damals noch relativ provisorischen Studio. Und wir fanden, also mir ging es jedenfalls so, Don Anderson und alles, was die Jungs damals gemacht haben, wirklich spitzenmäßig. Mhm. Also ganz, ganz toll und sehr professionell und gesanglich wie auch instrumental. Outstanding für die damaligen deutschen Zusammenhänge.
Aber auch Bill Ramsey, ich wollte ja noch eine kleine Schleife machen, da denkt man immer, dass der Schlagermann von Ohne Mimi geht der Krimi nicht ins Bett oder so ähnlich. Ohne Krimi geht die Mimi nie ins Bett. Aber in Wirklichkeit war das ähnlich wie Katharina Valente. Die haben alle geile Arrangements gemacht. Bill Ramsey war ein begnadeter R&B-Sänger, wurde aber in Deutschland wie Katharina eigentlich immer nur für Schlager bekannt.
Genau so war es. Und wir waren halt die R&B-Abteilung von Bill, die genau das gemacht haben, was er eben auf der Schlagerseite nicht getan hat, nämlich sehr, sehr anspruchsvolle R&B-Songs, seine eigenen, aber auch Covers-Songs, die wir mit ihm gesungen haben. Und er war ein begnadeter Sänger, muss man einfach sagen. Und wir haben sehr viele Konzerte mit ihm gespielt. Ich weiß gar nicht mehr, wie viel es letztendlich waren.
Das war noch zu Don Anderson-Zeiten, Hubert. Hast du da Edo auch schon wahrgenommen?
Ich komme hier aus der Mannheimer Region, war da auch, wie schon gesagt, Musiker. Und damals war so der Geheimtipp in der Kurpfälzer Szene, hier müsst mal diesen Don Anderson sehen. Das ist ein super Sänger und der hat eine geile Band. Und dann sind wir zur nächsten Möglichkeit, bloß was war, ich will es nie vergessen, im Genesis, ein Club in Mannheim. Ein Jazz, aber auch Pop-Club, aber eher Jazz. Da waren wir unten und haben uns das angeguckt und waren natürlich vollkommen von den Socken, ja. Also einmal dieser Gesang und B, aber auch diese Band war so gut. Wilco hat noch mitgespielt und ein anderer Gitarrist namens Ernst, ich saß da unten als junger Gitarrist, und wir hatten diese tollen Gibson ES-335 Gitarren, die unser einer sich nicht leisten konnte und ich dachte noch, die Kerle müssen Geld haben, ja. Weil ich die teuren Gitarren gespielt habe. Also es war so die erste Berührung quasi mit Don Anderson und dann hat man sich natürlich erkundigt, wer das ist Und dann kam man nicht drauf, dass die Leute hier auch aus der weiteren Region sind. Und da war man natürlich, wow, sowas kommt von hier. Also das war so meine erste Begegnung mit Edo.
Das glaubt man eigentlich gar nicht, wenn man das erste Mal das hört, dass das von hier kommt. Das ist völlig richtig. Das hat wahrscheinlich auch viel mit diesen AFN-Sachen zu tun. Ja. Das ist öfter mal angesprochen worden. Für dich muss Edo Zanke dann natürlich auch ein Flash gewesen sein, weil du bist bekannt als jemand, der in dieser Stilistik eigentlich auch zu Hause ist und angefangen hat.
Ja, das war ein Teil dessen, was ich gemacht habe. Also auch damals in der Begleitband mit einem Bassisten aus Trinidad, Neil Payne, sehr, sehr guter Bassist. Und wir konnten eben dann auch die Sachen authentisch spielen. Also das war ein Teil dessen, warum wir auch genau solche Musik gemacht haben. Und das war natürlich auf der anderen Seite dann, als ich Don Anderson hörte und genau diese Musik auf dem Niveau gespielt, was Hubert schon sagte, das war in Deutschland selten. Also okay, es gab die Joy, ja, auf alle Fälle, die auch da sehr, sehr gut war, hier auch aus der Region, in Hamburg, Inga Rumpf, Frumpy, andere Stilistik, aber letztendlich doch ähnlicher Hintergrund. Mhm. Inga zum Beispiel auch jemand, mit der ich sehr lange gespielt habe, 2-3 Jahre waren das. Und für mich war das schon auch die Offenbarung, also auch das zu hören, was Edo und Wilco hier gemacht haben, die waren ja dann auch so ein Nukleus für viele andere Musiker, die dann hier aus der Region kamen und die dann Teil der Band wurden oder hier im Studio gearbeitet haben.
Irgendwann kam der Schwenk auf Deutsch. Ruhig Blut ist ja eins der deutschen Alben. Hubert, damals in den Plattenfirmen, da war alles amerikanisch geprägt, englisch geprägt. Die deutschen Sachen waren eher Schlager.
Ja.
Vielleicht ein bisschen Swing, so wenn da mal drauf gesungen wurde. Dann auf einmal deutschsprachige Musik. Wir reden von Anfang der 80er, da gab es ein bisschen Udo Lindenberg. Da gab es Tonsteine Scherben, aber es gab Edo Zanke auf einmal auch auf Deutsch. Wie war das denn bei euch in den Plattenfirmen? Wie hat man das denn dann wahrgenommen? Weil das war ja was ganz Besonderes im Vergleich zu den eben genannten.
Also ich bin ja 80 eingestiegen nach dem Studium, weil damals CBS, heute Sony Music in Frankfurt, da war die Situation so, wie du sie beschrieben hast. Da gab es Ivan Reprov, ja. Und
ach, genau, Leute, den gab es auch noch.
Ja. Aber mein damaliger Chef, also der war ENA-Chef Jochen Leuschner, der hatte schon Edo Zanke gesigned gehabt zu dem Zeitpunkt. Also es war, bevor ich da war, gab es Edo schon. Als ich kam, war er schon wieder weg. Ja. Und da gab es eben das 9:15, gib mir Musik. Das gab es schon. Aber das war schon, ich glaube, eher so eine experimentelle Sache. Ja. Wie kann jemand diese Art von Musik, die man ja eher im weitesten Sinne sehr bluesy, R&B bezeichnen kann, wie geht es auf Deutsch? Gibt es jemanden, der das so phrasieren kann, diese eckige, unrunde deutsche Sprache, dass das da alles reinpasst? Und er konnte das halt. Ne. Es war aber, glaube ich, das kann ich jetzt wieder aus der vom Hören sagen, ich glaube, es waren 2 Alben, die gemacht worden sind damals. Und dann war er wieder woanders dann. Aber er hat halt einen Trademark da hinterlassen. Und in dem Zeitraum gab es ja dann auch die neue deutsche Welle. Das hat die deutsche Sprache nochmal im Pop-Bereich sehr befeuert. Ja. Da hatten wir auch einiges. Ja. Also der Prominenteste, den wir hatten, war der Markus Mörl mit Gib Gas, ich will Spaß, kleine Taschenlampe brennt. Ich war dafür zuständig auch. Aus der Zeit kannte ich dann auch Robby Musenbichler und Lothar Krell, die dann wiederum auf Ruhig Blut gespielt haben. Ne? Die haben auch die ganzen Sachen für Markus eingespielt, man denkt es gar nicht. Also, ja. Die haben eingespielt, gibt gar nicht viel Spaß. Und kleine Taschenlampe. Ken Taylor war da noch dabei, ja, als Bassist. Und die wussten auch von Zanke oder haben erzählt davon. Da gab es dann wieder auch Verbindungen dann zu dem Zeitpunkt.
Aber wie war denn die Diskussion? Ich meine, du hast ja schon gesagt, Neue Deutsche Welle, da sage ich mal aus Sicht eines A&R-Managers und eines Kaufmanns, das hat sich damals richtig verkauft. Aber so ein Zanke im Regal, der lag doch dann doch eher rum, diesem Musikumfeld.
Also ich muss dazu sagen, wir hatten damals, als ich ankam damals bei der Sony, gab es bei Frankfurt einen neuen Geschäftsführer, einen Dänen, Jorgen Larsen, gibt es immer noch, lebt in London, ich glaube, müsste zu über 80 sein und kommt aus auch im internationalen Musikgeschäft, war aber dann in Schweden Geschäftsführer, dann war er Deutschland Geschäftsführer, dann war er Geschäftsführer von komplett international und der hat das damals auch schon eingepflanzt, also hier in der Firma, gesagt, ihr müsst gucken, dass ihr deutschsprachige Sachen kriegt, weil es muss ja funktionieren, muss auch die richtigen Stricke ziehen und dann wurde dann auch in dem Zusammenhang dann eben das durch die neue deutsche Welle deutsche Sprache nochmal einen Schub bekommen hat in Verbindung mit dem Pop Musik, wurde dann auch ganz speziell gesucht. Was gibt's denn da noch? Wer kann da noch? Das könnte man noch in der Sache machen. Ne? Und wie gesagt, der frühere Chef von mir, Jochen Leuschner, der hat es dann auch sehr betrieben. Deutsch war dann einfach die Priorität. Englisch zu sein, aus Deutschland raus, war dann eher die Ausnahme.
Die Scorpions gab es, die international rauskamen.
Ja, die man statistisch betrachtet, da muss er ja immer Gedanken machen, warum das nicht so funktioniert. Also man könnte immer sagen, alle 10 Jahre gab es einen, der durchgelaufen ist. Das hat aber dann, entweder sie kamen aus dem Metal-Bereich, der wird akzeptiert, auch woanders, aus Deutschland raus, also buff, buff, buff. Und dann eben der andere buff, 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 das ist der elektronische Bereich, ja? Also der zwischendrin, Popmusik im weitesten Sinne, da, die hat es schwer, ja? Weil man dann konkurriert man mit den Leuten, von denen es eigentlich kommt, ja? Und dann ist es sprachlich meistens nicht ganz so perfekt. Man müsste dann wieder jemanden haben, der Native Speaker ist. Ich habe das in der Popakademie öfter gemacht, wir hatten öfter Austauschstudierende aus Nashville bei uns, und wenn wir dann unten mal unsere Leute haben spielen lassen, habe ich die auch mal gefragt, guckt euch das mal noch, hört euch mal an. Könnt ihr die erkennen, die bei denen die englischsprachig waren, dass das keine Native Speakers sind? Und in den meisten Fällen haben sie gesagt, ja.
Das fällt einem bei Klaus Meine wirklich nicht schwer. Das ist so.
Wie gesagt, trotzdem funktioniert.
Hat trotzdem funktioniert.
Bei wem?
Bei Klaus Meine.
Ach so,
der deutsche Akzent ja deswegen, total hörbar ist.
Funktioniert ja. Gerade deswegen, ja. Als dann auch als deutsch erkannt wird, ist dann wieder was sehr, sehr ganz Spezielles. Ne? Aber du kannst wirklich, wenn du es statistisch betrachtest, klappt dann so alle 10 Jahre mal, läuft da ein deutscher Künstler mit englischsprachig durch. Dann aber viele Jahre nichts. Also die Einkünfte der deutschen Musikindustrie aus Musikverwertung im Ausland, Österreich, Schweiz ausgenommen, die sind minimal, die weisen die gar nicht mal aus. Also der BMVI weist diese Zahlen gar nicht aus, weil da schämt man sich für, sage ich jetzt mal. Oder es ist halt so. Und vieles wird gemacht und wurde gemacht, aber es hat sich, glaube ich, statistisch gesehen nichts verändert.
Da kommen wir gleich nochmal drauf zurück, aber da kann man noch eine Brücke schlagen. Musikerplattenfirmen, die waren alle Riesenfans von Edo Zanke als Musiker. Aber vielleicht erstmal, Udo, was war denn für euch als Musiker das Besondere an dieser Stilistik der Band und von Edo?
Natürlich der Funk-Soul-mäßige Hintergrund, der typisch war und der ja hier in der Region auch historisch bedingt ist. Also das eben EFN genannt, aber es reicht natürlich ein ganzes Stück weiter, nämlich vor allen Dingen die gesamte Historie der Camps, also in der gesamten Region von Wiesbaden, Frankfurt bis Stuttgart und alles, was dazwischen war. Jedes Camp hatte verschiedene Clubs und da spielten halt sehr viele Musiker zur Unterhaltung der Forces, die vor Ort waren und mussten da das amerikanische Repertoire spielen, natürlich. Und eben dann auch in der Spitze, also die Besten, als Begleitmusiker für auch sehr bekannte US-Stars, die dann eingeflogen wurden, um hier mal einen Abend, zwei Abende zu spielen. Also bis zu River Franklin und allen möglichen. Und diese Musiker und Musikerinnen waren dann auch hier. Und dadurch waren die Musiker natürlich learning by doing. Letztendlich diejenigen, die auch diese Tradition aufgesogen haben. Und zwar über einen Zeitraum von letztendlich Nachkrieg, also Ende der 40er Jahre, so lange wie die Forces hier waren, also bis ungefähr vor 20 Jahren. Im Grunde war das beständige Tradition. Und das war etwas, was in dieser Verdichtung eigentlich nur hier in der Region passierte. Und es gab sehr, sehr viele Musiker und Musikerinnen, die davon sehr gut leben konnten. Und da ist Edo und alles, was die beiden Brüder hier gemacht haben, Teil davon, weil ihre eigene Tradition und ihre eigene Herkunft war erstmal diese US-amerikanische und dann genau den Weg zu gehen, was Hubert auch sagte, dies in deutsche Sprache zu übersetzen, einen Flow auch in diese Musik zu bringen, im Text, in der Musik. Und die Texte dann auch sehr persönlich zu gestalten, was ja Edo hervorragend gelungen ist. Und eben das auch gleichermaßen gefühlsmäßig aufzuladen und auch so zu gestalten, dass es auch in der deutschen Sprache funktionieren kann.
Wie war das denn bei den Plattenfirmen damals, Hubert, wenn du den Stil von Edo vergleichst mit dem, was sonst so am Markt war? Neue Deutsche Welle haben wir schon genannt. Ich weiß, dass es in den Gängen oftmals eine Diskussion gab, ob das so geht. Edo Zanke, Soul und Deutsch und das überhaupt in diesem Markt.
Das waren viele, die sagten, sowas wird nicht funktionieren. Aber auf der anderen Seite war es so, wie Udo gesagt hat, das war halt dann doch sehr einzigartig. Ne? Diese, was muss man sagen, diese Emotionen, die er durch seine Stimme und durch die Texte erzeugt hat, das gepaart mit so einer formalen und inhaltlichen Intelligenz. Also gut gespielt, super Musiker, ja. Super produziert, das gab es in der Kombination dann eben nicht. Ja? Und das war dann halt einfach doch ein Grund, warum er immer wieder Deals bekommen hat. Ob das bei der Sony war, ganz zu Anfang. Dann habe ich bei der Sony 2 Platten mit ihm gemacht, noch, wo ich ihn gesigned habe. Später habe ich ihn nochmal wieder bei Warner gesigned. Und zwischendrin war er bei der Intercord. Er war mal bei, glaube ich, bei der Polygram. Ja? Also es gab überall in den Firmen, gab es ja auch Leute, die jetzt, sagen wir mal, jetzt nicht nur die Chart, nicht nur, klar, man ist dann natürlich auch, wenn man in verantwortungsvoller Position ist, hat man natürlich dafür zu sorgen, dass Umsätze und Profite gemacht werden. Ja? Aber die Leute, die da drin arbeiten, sind ja selber auch Leute, die mal oder die musikalische Vergangenheiten hatten und so, die sind natürlich auch Fans. Ja? Und Edo war nicht nur ein Musicians-Musiker, sondern eben auch von den Leuten, die in den Firmen, die halt auch, sagen wir mal, eine bestimmte, sagen wir mal, Background hatten, dann hat man sich den Edo, ich würde mal sagen,
ins Rooster
geleistet. Ja? Sagen genau. wir mal so. Zum einen, aber auf der anderen Seite, er war ja nun auch nicht weltfremd und hat schon versucht, sozusagen seine Musik auch, sagen wir mal, in einer gewissen Weise verwertbar zu machen. Er ging jetzt nicht, wie man heute sagen würde, all in. Ja? Also er ist nicht hin und hat sich die Top Tens des letzten halben Jahres runtergeholt und gesagt, so mache ich das, so mache ich das. Also er hat aber schon geguckt, dass seine Musik, dass sie zugänglich ist, ja, im Rahmen dessen, was er für sich machen konnte. Also er hat jetzt nicht den ganz großen Kompromiss gemacht. Ich habe ihn ja so auch hier kennengelernt. Er ist sehr ausgecheckt gewesen. Also er wusste genau, was läuft, was passiert. Und er wusste aber auch genau, wie weit er gehen kann und wo er nicht mehr mitgeht. Ne? Und das ist quasi, also wie gesagt, all in ist er nicht gegangen. Und als ich mit ihm zu tun hatte, eben diese drei Platten, wo ich also auch sehr oft hier war, einfach der Respekt vor dem, was er als Künstler hat, hätte es mir verboten zu sagen, Edo, sag mal, jetzt hier bei dem Titel, da würde hinten müsste vielleicht dann doch eher noch so ein Instrument, selbst wenn man so eine Vision auch hätte, ja, also ich hätte das nie, ich hätte ihm das nie gesagt oder so, weil er war so ausgecheckt, das ist Science, und man nimmt das so, wie es ist, und anders wird er nicht funktionieren. Er war nicht so kompromissbereit, dass er sagt, jetzt sag mir du doch mal, ich würde dir gerne deinen Ratschlag. Wir haben andere Künstler gehabt, die wollten es haben. Ja,
ja, also, Charlie Rothenburg hat es so schön verglichen mit der Münchner Freiheit, die immer gesagt haben zum Producer, sag mir doch, wie ich es besser machen kann.
Münchner Freiheit hatten wir ja auch gehabt. Der Unterschied war der, da kam der Jürgen Thürnau, der auch mal die eine Platte zu uns gebracht hat von Edo, mit der Band. Dann haben die ihre 20 Demos vorgespielt. Da saßen wir da, 10 Leute aus der Promotion, aus dem Marketing, aus ENA. Und dann wurden Strichlisten gemacht. Also welcher Song ist der, sagen wir, geeignetste? Wer, also was ist die Single, der dann auch meisten Striche hat? Der wurde auch genommen. Ja? Der hat, also der Stefan Zauner ist jetzt nicht derjenige Produzent gewesen, der gesagt hat, ist doch Blödsinn, ich will den, ich habe die Nummer geschrieben, was ist so und so. Das hätte man nämlich mit Edo nicht machen können und hätte es auch nicht gemacht.
Ich habe damals im Radio gearbeitet, das war immer sehr lustig, Frage geht an euch beiden. Also er hatte eine hohe Akzeptanz bei allen Radioredakteuren, aber war nie für die Playlist geeignet. Damals gab es aber noch das berühmte Handpick. Ich weiß nicht, wie oft ich Edo Zanke aufgelegt habe als Handpick. Das sind alles Sachen, die gehen heute überhaupt nicht mehr. Das heißt, die Radiohits von Edo waren spärlich gesät. Trotzdem waren die Live-Konzerte immer voll, weil die Leute, glaube ich, Udo, auch die Qualität dieser Live-Band über die Jahre erfahren haben.
Das ist Tatsache und das war ja bis zum Schluss so. Ich kann mich an kein Konzert und keine Tour von Edo erinnern, wo nicht die Leute, also das war ja aus dem Musiker-Talk letztendlich, wo man nicht hingegangen ist, um zu gucken, wie ist denn die neue Band, wenn es eine neue Band gab. Und es gab ja
sehr immer wieder
Umsetzung, weil ja Edo war ja auch einer von den Musikern und Künstlern, die Musiker in seiner Band als Sprungbrett dienten, weil die gespielt haben, Touren gespielt haben. Und dann kamen vor allen Dingen in den großen Städten ganz viele Producer und andere Bands und gesagt, lass mal den Schlagzeuger hören oder lass mal den Bassisten oder den Gitarristen. Und das war eigentlich der Normalzustand, dass man da auch, das war wie ein Pflichtbesuch, so letztendlich zu gucken, was geht denn da gerade bei Edo? Ja. Und die Souveränität, mit der er und der Band eigentlich immer auf der Bühne standen und wie performt wurde, konntest du dich immer schon vorher darauf freuen, da hinzugehen und ein gutes Konzert zu hören. Das war eigentlich immer klar. Von daher in den Clubs, das waren ja oft dann die kleineren oder dann später die größeren Clubs waren dann immer gut gefüllt. Und das wollten die Leute auch hören. Ja. Und das war einer von den Künstlern, der genau das eingelöst hat. Davon gab es eigentlich immer nur ein paar, wo das auf so einem Niveau passiert. Der Inga Rumpf zum Beispiel ist so eine andere Künstlerin, die bis zum heutigen Tage ja das macht. Aber immer in diesen Venues 500 bis 1500 Leute, so diese Größenordnung, sehr erfolgreich waren. Und das war mit Edo einfach ganz klar eigentlich der Zusammenhang.
Ja, also was Udo da sagt, das kann ich auch nur unterstreichen. Also auch dann später, als ich dann in Plattenfirmen, in Labels gearbeitet habe, wenn Edo live gespielt hat, auch wenn man nichts mit ihm gehabt hat, man gerade keine Platte mit ihm hatte, aber da ist man hin. Also wenn man sehr musikorientiert war, also als Musiker ist man dahin, genau um die Band zu sehen. Es war ja auch eine Empfehlung, wer bei Edo gespielt hat, das war eine Empfehlung, in seiner Band gewesen zu sein. Wir hatten mal Carlos Santana, der auch Künstler von uns war, auch mal unterhalten. Es gab in den USA eine ähnliche Band, die für Musiker, Carlos Santana hat gesagt, wenn immer Tower of Power in der Stadt ist, da gehen die Musiker hin. Ja? Einfach zu gucken, weil das halt was sehr, sehr Spezielles, sehr musikalisch, handwerklich natürlich superb ist. Und so war das beim Edo natürlich auch. Da ist man hin. Und die Region hier ist bekannt dafür, dass viele Leute eben gerne solche Künstler mögen, die halt auch, man kann sie ja durchdeklinieren von, haben wir es ja vorhin gesagt, von Katharina Valente, Joy Fleming, ja. Nachher kommt hier ins Studio Leith Aldean, ja. Xavier Naidoo, ja. Diese Leute, die halt von hier kommen, die zeichnet oft das aus, weil das eben ihre Roots sind.
Ich finde das lustig. Ihr wusstet das, die Branche wusste das. Ja. Kommerziell war das nicht so bekannt. Und selbst mein Kollege, lass das erzählen, damals im Radio, der hat das auch nicht gewusst. Der hat immer gesagt, den Typen spiele ich nicht, der singt ja wie Peter Maffay. Das war so. Ohne Scheiß. Ja, ich konnte ihn nicht überklären. Das war für den Kollegen war das immer der Imitator von Peter Maffay.
Ja, nein, ist eher umgekehrt. Ja. Also nicht aber was man könnte jetzt, also wenn man jetzt so ein E&A wäre, der ihn unter Vertrag hätte und jetzt hat die erste Platte lief nicht so, hätten wir sagen können, das guck mal so wie Peter Maffay, der hat ja durchaus eine ganz, nicht ganz unähnliche, kann auch bei weitem nicht so gut singen. Deswegen singt er sehr, sehr gerade, alles schön, wiederholt sich, ja. Jeder kann mitsingen, ja. Das war bei Edo halt nicht der Fall. Ich habe mir gerade vorhin im Auto nochmal Ich will mehr angehört. Ne? Da ist ja kein Refrain gleich wie der vorhergehende. Also wenn man da mitsingen will, kommt man nicht stolpern. Ja? Also man kann das so nicht mitsingen, weil man es einfach nicht kann. Ne? Und das sind vielleicht auch so Dinge, wo ich vorhin sagte, das All-In-Gehen, dass Edo da, glaube ich, nicht bereit war, eben das, was ihn ausgezeichnet hat, eben auch diese handwerkliche Brillanz, die er da mit eingebracht hat, mit den Emotionen zusammen und mit der Produktion und nichts, dass er da vielleicht eben nicht den letzten Abstrich machen wollte und sagen wollte, nee, jetzt mache ich mal wie Maffay oder so.
Ja, aber wie habt ihr den denn promotet? Das stelle ich mir nicht einfach vor.
Natürlich hat man das gemacht und es war durch, ich kann mich noch erinnern, wir beide sind immer hervorragend miteinander klargekommen, also persönlich, aber er war auch, wie gesagt, auch businesstechnisch war er recht ausgecheckt. Also der wusste genau, was Airplay ist und wer die wichtigen Sender sind und hat sich dann natürlich auch erkundigt. Und da hat er schon deutlich gemacht, wenn ihm was nicht gefallen hat oder wenn es ihm zu wenig war. Ja? Und hat dann durchaus eben Gespräche geführt. Aber er wusste ja auch, dass man das tat, was machbar ist. Also es waren ja oft auch, kann ich so sagen, jetzt keine super billigen Signings. Er war jetzt auch nicht der teuerste, aber man hat schon Geld hingelegt dafür als Label, ja? Und auch Marketinggeld und hat natürlich dann das entsprechend auch eingesetzt, aber man stößt dann halt irgendwo dann auch beim Radio, dass er eben sagen, ich kann ihn nicht auf die Playlist nehmen. Das ist eben nicht so gängig oder nicht so, dass wir lieben ihn und wir setzen ihn da und da und da ein, aber er wird jetzt nicht in die Playlist, wo die Woche bei mir im Sender 20 Mal gespielt wird.
Oder so. Was war das denn bei uns immer? Ich glaube, es gab immer diesen Zwiespalt zwischen So bist du und Dein roter Mund. Und also, dann hat man dann lieber So bist du gespielt. Aber apropos spielen, wir machen mal einen. Ich will mehr, hast du schon gesagt. Den spielen wir mal aus einem ganz besonderen Grund, weil danach wollen wir mal ein bisschen auf Edos Sprache zu sprechen kommen.
Ich will meinen Kopf verlieren. Ich will deine Wärme spüren. Ich will nicht nur deine Hand. Ich will nicht nur mit dir tanzen, um freundlich zu sein. Ich will mehr. Ich will mehr. Ich will mehr. Ich will mehr.
Komplizen, der Edozanki-Podcast heute mit Udo Dahmen und Hubert Wantjo, immer noch bei uns. Ich will mehr. Das ist für mich so ein toller Titel, der ganz subtil eine riesenpolitische Botschaft drüber haut und nicht nur eine politische Botschaft. Wir haben vorhin schon so ein bisschen gesprochen über diesen besonderen Umgang mit Sprache. Ich stelle mal eine These auf, Jungs. Edo spielt so gut mit Worten, weil Deutsch nicht seine Muttersprache war, sondern weil er hier hinkam und diese ganzen Befindlichkeiten, die man nach dem Krieg mit deutscher Sprache verbunden hat, die Sprache der Täter, deutscher Schlager und gewisses Wort, das sagt man nicht mehr, das hatte er nicht im Kopf. Würdet ihr diese These teilen?
Das kann ich jetzt gar nicht beurteilen, ob das ein bewusster Vorgang bei ihm war. Das die Sprache der Täter und ich habe da überhaupt keine, ich brauche keine Berührungsängste damit zu haben, weil ich bin ja kein Bio-Deutscher in dem Sinn, ja, würde man heute sagen. Das weiß ich nicht. Ich glaube einfach, er hat versucht, er war ja jetzt auch schon sophisticated in seiner Art, muss man einfach sagen. Also er war belesen, er hat sich für alles interessiert und hat auch seine Texte durchdacht und hat ja auch mit Leuten zusammengearbeitet. Wenn er nicht weiterkam, oder hat er, ich kann mich erinnern, als ich eine Sache, die wir mit ihm gemacht haben, da hat er jemand gehabt, der aus dem Osten kam, der mit ihm Texte geschrieben hat. Also da hat er schon auch, hat er seine Hände ausgestreckt und geguckt. Er hat es auch sehr, sehr bewusst gemacht.
Auch da wurde völlig anders getextet in der DDR.
Ja, genau. Das ist ja jetzt ein Nebenthema, aber in der Tat habe ich das auch so erfahren. Ich habe ja mal eine Band produziert.
Das Auge Gottes, yeah, da haben wir eine gemeinsame Geschichte. Wir hatten damals, darf ich erzählen für die Hörer, einen Radiosender, Energy Sachsen, und wir haben das Ding, das durch den Wind geht, haben wir eine Promotion-Aktion gemacht, über ein halbes Jahr unseren Slogan geändert. Das war dann Energy Sachsen, das Ding, das durch den Wind geht. Ich wusste damals noch nicht, dass du das produziert hast, wir kannten uns noch gar nicht.
Ja, aber zurück zu Edo an der Stelle. Die Theorie hat schon was, weil auch immer wieder wir erleben, dass Texter, ich sehe, es ist ähnlich, die zumindest im Hintergrund eine zweite Muttersprache haben, zum Beispiel, möglicherweise anders mit Sprache umgehen. Aber es hat natürlich auch immer sehr stark mit dem Umfeld zu tun, in dem ich mich bewege und vor allen Dingen aber mit dem eigenen Willen, besonders zu sein in dem Zusammenhang und auch sich einer besonderen Sprache zu bedienen. Das ist ja eine Sache, die musst du entscheiden als Künstler. A, den Schritt von Englisch zu Deutsch bei Edo sehr bewusst und dann im nächsten Schritt diesen, wohin bewege ich mich? Das ist ja nicht nur eine Bauchentscheidung. Ja, da kommen viele Dinge aus dem Bauch, aber letztendlich dann eine sehr bewusste Entscheidung. Wir reden ja jetzt auch konkret über einen Song. Und dieses Ambivalent zu halten, also poptypisch eigentlich einen Text nicht ganz eindeutig zu machen, dass man es einmal ganz intim in einer Beziehung verstehen kann, aber eben auch Freiheit, Demokratie, ich will mehr von solchen Zusammenhängen zum Beispiel und das eben auch mitschwingen zu lassen. Das ist etwas, was ich bei Edo auch immer wieder raushöre, bis hin zur Tänzerin, die wir alle kennen, ja, sehr bekannt, wo eben der Text letztendlich auf eine Weise sehr eindeutig ist, auf eine andere Weise aber gar nicht, sondern sehr vieldeutig. Und das sind nach meiner Meinung die besten Texte, weil sie Visionen möglich machen für den Zuhörer, für sich selber eine Bedeutung dort zu hören, die mit dem eigenen Leben zu tun hat und mit dem eigenen Zusammenhang. Und das ist dann auf der einen Seite so ein kleinstes gemeinsames Vielfaches einer ganzen Generation, die sich dann da wiederfindet möglicherweise. Das ist ja das, was oftmals in der Popmusik Erfolg ausmacht. Aber auch das, was ganz intim und spezifisch für mich als Hörer gemacht ist, oder ich das Gefühl habe, der Künstler hat das für mich getextet.
Ich fand ihn immer erfrischend unpolitisch politisch. Also das fand ich. Also bei Edo anders als andere Künstler, die halt das immer klar ausgesprochen haben, hast du das bei Edo immer zwischen den Zeilen gelesen. Es gibt einen Song, weil wir das schon gesagt haben, nicht auf dem Album, aber Delfine reiten, den er mit Werner Kamer geschrieben hat. Der eben genannte Text davon, die ist beispielsweise auch so ein Song, der immer noch in die Zeit passt.
Mir fällt gerade noch eine kleine Begebenheit, wie er umging auch mit jetzt jemandem von der Plattenfirma, wenn man, der vielleicht mal was anderes wollte, gab einen Song auf der Platte, glaub die ganze Zeit, der heißt Land. Und dann singt er einen wunderbaren Chor, also mit sich selbst. Also ich fand das genial. Er hat mir das schnell zurecht, also schnell daher gemixt, hat es vorgespielt und ich sagte, ach, Edo. Und dann sagt er, ja, das, verstehe. Aber der wird natürlich jetzt im Final Mix, ist der Chor ein bisschen weiter hinten. Ne? Und dann sagt er, aber Edo, das kannst du doch nicht machen. Das muss. Und dann sagt er, Hubert, macht der Herr dann, ich mache einen extra Mix für dich. Und hat er dann so gemacht und dann haben sie ihn aufgenommen als CD gleich. Ja. Ah, der hat mich ruhig gestellt. Sehr elegant. Der wollte sich gar nicht mit mir auf die Diskussion ein. Also, das kriegst du jetzt für dich.
Habe ich immer noch.
Sehr schön. Genau. Vielleicht, um das nochmal zu ergänzen, dieses zu erweitern, also sein Bauchgefühl, das er dann auch in die Texte übersetzt. Ich habe es auf einer anderen Ebene bei ihm auch kennengelernt, weil ich habe ja selber ja als Schlagzeuger, habe mich dann eingeladen irgendwann des Öfteren, um Dinge zu spielen für ihn. Und das war, fand ich besonders, wie er als Producer damit umgegangen ist. Das kannte ich so nicht, weil er saß. Damals war der Bassist war Paul Harriman, mit dem habe ich öfter hier aufgenommen. Und wir haben in dem wunderbaren Aufnahmeraum gesessen, Schlagzeug und Bass. Und er saß neben uns, bei uns, um dieses Gefühl ganz nah zu haben. Also für sich selbst, wie klingt das mit Kopfhörer? Und auf der anderen Seite aber auch seine eigene Energie zu geben. Und das ist etwas, was ich auch in seinen Texten höre. Dieses bewusste, ich übertrage meine Energie, das ist nicht nur der Text, sondern auch das, was zwischen den Zeilen passiert und das, was ich weitergeben möchte. Und das ist ihm ganz oft sehr, sehr gut gelungen.
Haben denn Künstlerinnen, in deinem Fall Anna Heiges, glaube ich, die auch Edo produziert hat, wie haben die denn auf ihn reagiert? Also das war ja dann auch manchmal schon ein ganz schöner Stilbruch, auch bei Anna Heiges.
Ja, absolut. Aber gleichzeitig war da natürlich ein ganz großer Respekt, weil Anna hatte ja vorher mit Wolfgang Dauner in Englisch, jazzmäßig und so weiter gesungen. Und das war dann auch für sie so ein Wechsel, absoluter Wechsel im Genre nach Deutsch. Und dieses erste Album war ja dann hier bei Edo. Ich war da noch nicht dabei, aber dann die nachfolgende Tour von da an habe ich auch mit Anne gespielt. Und so haben wir uns dann auch näher kennengelernt in diesem Zusammenhang. Und ich hatte nicht nur bei Anne das Gefühl, eine hervorragende Sängerin, aber da war Edo als Künstler für alle wirklich der, das war eigentlich der das Role Model. Also wie man in deutscher Sprache und damit umgeht und wie man dann Zugang findet. Selbst bei Inga, die ja dann auch ein Album in Deutsch gemacht hat damals, war immer jemand wie Edo wirklich auf dem Podest gestanden. In dieser Kombination vor allen Dingen.
Viele sind da draußen erst auf ihn aufmerksam geworden durch die Tänzerin. Hubert, habt ihr mal darüber gesprochen, wie es ist für einen Producer, der mit seinen eigenen Sachen nicht so den riesen Durchbruch hat, aber dann so einen riesen Hit landet für andere?
Ja, aber das passt ja dann in das Bild, dass man einen tollen Musiker hatte, der auch überall akzeptiert war, auch in den Medien akzeptiert war, eben als so ein besonders wertvoller Künstler, aber den kommerziellen Sprung sozusagen in die Top Ten, das passte ja dazu. Dass so einer dann braucht vielleicht dann das andere Outlet, um seine Sachen massentauglich präsentieren zu können. Ne?
Also ich meine, aber meine, die ich sehr gut kenne, habe mit ihr auch schon ein Album gemacht, ihr nicht zu nahe treten, aber die kann rein technisch gesehen natürlich nicht halb so gut singen wie Edo Zangi. Also die singt viel gerader, viel da vielleicht, also noch zugänglicher für den, sagen wir mal, jetzt normalen Radiohörer.
Wogegen Edo halt dann doch immer wieder, und das ist halt ein Trademark halt, seine Phrasierung, dieses soulful Singen, ja, was kein anderer halt so kann.
Aber habt ihr mal drüber gesprochen? Hat ihn das belastet?
Ich glaube schon. Ja. Also ich glaube schon, dass er für sich der Meinung war, dass er mehr verdient hätte. Ja, mit dem, was er drauf hat. Aber auf der anderen Seite ist er halt auch nicht hin. Und das muss man ja auch sagen. Und hat, wie gesagt, also auch die letzten Prozent, die man vielleicht noch hätte gehen können, wenn man sehr genau zielt, auf Erfolg zielt, auf jetzt wirtschaftlichen Erfolg, das hat er dann auch nicht gemacht. Also so, das wollte er dann auch nicht. Ne? Und ich bin sicher, jeder Musiker, jeder große Künstler hat ja, und das, die Plattenfirmen sind dann oft die verkehrtesten, um das mit den Leuten abzugleichen, hat ja seinen Spiegel irgendwo. Und ich glaube, sein Spiegel war auch sehr Wilco hier. Und ich glaube, dass sie schon sehr oft über solche Sachen gesprochen haben und geguckt haben, was könnte man machen oder wie weit kann man denn überhaupt gehen. Das glaube ich schon. Also die waren jetzt nicht ab von der Welt, ja, und waren da jetzt da im Motto, was interessiert das alles nicht, wir machen das, was wir machen. Der wollte natürlich auch wirtschaftlichen Erfolg haben. Das verlangt ja hier nach wirtschaftlichen Erfolg, so ein Studio zu bauen, zu betreiben. Wir haben es ja gerade gesagt, vorhin mit Wilco, das gibt es hier seit 50 Jahren. Also müssen sie ja irgendwas richtig gemacht haben.
Das stimmt.
Damit das immer noch funktioniert, damit immer noch Leute kommen. Hier war André Heller, habe ich hier schon gesehen, als ich hier war. Ja. Die haben ja auch ihre Produktion für andere Firmen, also er hat ja eine Produktionsaufträge bekommen. Und wenn das dann funktioniert und man kann damit eben sein Leben dann eben auch finanziell sozusagen bestreiten, dann muss man ja auch nicht jetzt die letzten Zentimeter gehen, die man vielleicht nicht will.
Ich kenne ja Edo auch nicht so lange wie ihr, aber ein bisschen. Wenn ich das vergleiche mit anderen Künstlern, die bekannt geworden sind, international oder national, die von vornherein im Kopf hatten, ich will Popstar werden, gibt's den berühmten Udo, der sich dann erfunden hat und gesagt, ich gehe diesen Weg, egal, ob ich am Ende eine Kunstfigur bin und dann zu mir selber werde oder umgekehrt. Das war, glaube ich, nicht Edos Art, ganz im Gegenteil.
Das war auch nicht sein Thema, sondern für ihn war immer ganz klar, dass er zu seinem Wesenskern steht und, wie Hubert gesagt hat, bestimmte Dinge im Kompromiss lösen kann, aber nur bis zu einem bestimmten Grad. Und seine Stimme, seine Art zu singen und die Art auch mit Text umzugehen, das war so typisch für ihn, das hätte er gar nicht aufgeben können. Theoretisch könnte er das oder hätte er es auch gekonnt. Aber soweit reicht seine Vorstellung davon nicht, Popstar unbedingt sein zu wollen und das so dann auch in Kauf zu nehmen.
Das ist ja auch ein Teil Selbstaufgabe. Das ist ja einfach so. Wenn du Popstar wirst, musst du auf einiges verzichten, was so der normale Mensch hat. Edo ist so schön familiär geblieben auf alle Art. Das war, glaube ich, der Vorteil daran.
Ja, und das ist ja auch, so habe ich das Studio hier auch kennengelernt. Also ich war ja damals, also das war in den 80er Jahren öfter hier und habe auch immer einen sehr familiären Eindruck gehabt. Also nicht nur einen Eindruck, sondern die beiden Brüder, aber auch alle da rundherum. Und es war gleichermaßen wichtig, den Tagesablauf angenehm zu gestalten, auch zum Essen zu gehen und alle diese Dinge zu tun und nicht zu versuchen, jetzt 18, 20 Stunden im Studio zu verbringen, um dort zu einem besseren Ergebnis zu kommen.
Hier gibt es ein tolles Zitat, glaube ich, von Edo selber, hat er mal im Interview mit mir gesagt, wo er so den Vergleich macht zwischen dem, was er hat, nämlich ein Studio, eine Familie, und er kann Musiker einladen, mit denen essen gehen, mit denen aufnehmen. Merkst du, die armen Schweine heute, die sitzen ganz einsam im Laptop im Hotelzimmer. Das hat gar nicht mehr die Qualität von Musik, die so entsteht auf die Art, wie es hier entstanden ist.
Also ich sag mal, ist auch immer, also jetzt mal von der Business-Seite aus, sehr gerne hierher gekommen. Ne? Es war immer eine wunderschöne Wohlfühlatmosphäre, hier wurde man aufgenommen. Und ich glaube so, die Heart and Soul of Känguru war gar nicht Edo. Für mich, wenn ich hierher kam, war Wilco. Er ist der Künstler. Aber der Herz und Seele des ganzen Komplexes hier, wenn man hier reinkam, war immer Wilco für mich. Ne? Wilco, der ist ein Willkommensmensch. Ja? Und immer geguckt, dass... ich war immer sehr gerne hier im Känguru. Ich hatte immer Jahre Abstand, mal wieder ein Album gemacht, dann mal wieder woanders hingegangen, aber immer wieder gerne hierher gekommen.
Aber der Lonely Rider im Hotelzimmer, Udo, das ist doch eigentlich etwas, habt ihr an der Popakademie den Leuten mal gesagt, hört mal auf, immer allein mit dem Laptop zu arbeiten, sondern macht mal sowas wie Edo Zanki, trefft euch, seid familiär?
Du, Popakademie ist ja genau dieser Gedanke von Familie und vor allen Dingen auch der Gedanke, Dinge gemeinsam zu machen und auch einen Platz zu haben, wie die Pop Academy, wo man die Dinge mal gemeinsam machen kann und wo sich eben auch Künstlerinnen und Künstler treffen aus unterschiedlichsten Genrezusammenhängen, die sich im normalen Leben wahrscheinlich gar nicht treffen würden. Und daraus entstehen neue Sachen und aus dem Miteinander entsteht vieles. Und ich glaube, gerade für die Jetztzeit unter KI und unter allen Fortentwicklungen, die sich daraus ergeben werden, ist dieser gemeinschaftliche Sinn eigentlich der größere und der wichtigere. Und das ist das, was wir wahrscheinlich von Edo alles lernen können.
Aber das muss man doch den Menschen heute erst wieder beibringen, oder?
Ich habe den Eindruck, dass die jüngste Generation das schon wieder mit eingepreist hat, weil die das doch merken, dass sie nicht, wenn sie alleine zu Hause sitzen, Social Media oder mit KI ihre Produktion machen, dass ihnen zwar Dinge einfallen und auch leichter für sie werden, als das vorher war, aber gleichzeitig sie ja heutzutage nicht nur Musiker sind, sie sind Creator. Da geht es immer um das gesamte Bild dessen, was nachher dabei rauskommt. Das bleibt auch Teamwork und gegenseitige Befruchtung. Das, was ich immer dieses geistige Ping-Pong-Spiel nenne. Ich habe eine Idee, du hast eine Idee und wir können uns gegenseitig begeistern und weiter nach vorne bringen. Das ist nicht zu ersetzen, nach meiner Meinung.
Das stimmt. Das ist, weil du es gerade gefragt hast, also Udo hat es ja nochmal gesagt, aber wenn du in der Pop-Akademie Leute fragen würdest, ob das Musiker sind oder Business-Leute, vielleicht auch speziell noch Musiker, was macht die Pop-Akademie aus? Dann ist es genau das, was sie dir sagen würden. Das ist das Netzwerk, das ist den Gleichklang der Seelen, die ich da mit Leuten habe, das Zusammenmusizieren zu machen. Das ist immer das, was die Leute an der Akademie so schätzen.
Das ist aber auch was euch mit Edo verbindet. Edo war auch Botschafter der Pop-Akademie. Ganz von Anfang an. Und ich glaube, mich zu erinnern aus dem Gespräch, was wir hatten, das war ganz bewusst gewählt, ne, dass ihr ihn mit reingeholt habt, auch um diese Lokalität zu haben.
Absolut. Ja. Mir war es, also jetzt im Musikbereich, Hubert kann es auch wahrscheinlich Ähnliches sagen, ganz wichtig, dass A, die Musiker, die aus der gesamten Region kommen, da Teil davon sind. Und das ist so bis zum heutigen Tage auch. Und Edo damals als Grand Seigneur, muss man eigentlich sagen, des Gesamtzusammenhangs, weil wir reden ja von 2003, als der Beginn war. Und ich erinnere mich sehr deutlich, dass er gleich am Anfang im ersten Semester bei uns mehrere Vorlesungen gehalten hat. Einfach zu seiner Art der Denke, zu seiner Art, wie er Musik produziert, wie er junge Künstler sieht, aber auch wie er möglicherweise, wenn er selbst Künstler produziert, wie er sie auch vermarktet und wie er dann den nächsten Schritt geht, weil er war ja da auch immer am Puls der Zeiten und sehr nah dran, auch als Producer. Hier ist ja immer vieles auch produziert worden und vieles auch erstmal pro bono für die Künstler, damit überhaupt was in Gang kommt.
Bis zum Sommer haben wir eine Vorlesung reingegangen.
Ja. Hast du noch was lernen können? Ich glaube, das war eine etwas andere Vorlesung, oder? Da stand keiner vorne am Pult, sondern da hat einer so locker erzählt, wie man hier am Mischpult hing.
Du, ich habe eben auch gleich immer ein Klavier hingestellt, weil ich auch gesehen habe, Edo spielt dann vielleicht zwischendurch auch was oder singt kurz was an. Das war mal so oder mal so. Also es war immer der Künstler, der gleichzeitig Producer ist und der gleichzeitig auch möglicherweise Vermarkter ist im ersten Schritt eines solchen Prozesses.
Ich frage fast jeden, besonders wenn ich solche Experten habe wie euch. Für mich persönlich gehört Edo Zanke auf dem berühmten Olymp. Da, wo der Udo schon lange sitzt, da, wo Herbert Grönemeyer sitzt, wo vielleicht auch irgendwann mal der Marius sitzt, mal gucken. Für mich gehört Edo dahin. Warum ist denn da kein Stuhl mehr frei, Hubert?
Für mich sitzt er da. Für mich hat er da einen Stuhl. Ich kann nicht sehen, dass er da nicht ist.
Für mich auch, aber trotzdem mal, warum ist das in der großen Wahrnehmung nicht so?
Wir haben jetzt sehr lange philosophiert und das hat auch mit seiner eigenen Authentizität zu tun. Nicht, dass er da nicht ist. Für mich ist er da auch. Da sind wir uns ganz einig. Mhm. Aber ist auch immer jemand, der im entscheidenden Augenblick sagt, so will ich das aber nicht. Und das finde ich auch sehr sympathisch an ihm, dass er auch jemand ist, der sagt, ja, kann man so machen, jetzt gucken wir aber erstmal. So habe ich ihn auch immer kennengelernt, auch in den Produktionen. Ich habe ja selber auch mit Conny Plank arbeiten dürfen und mir sind diese Querköpfe sehr, sehr sympathisch, muss ich sagen, künstlerisch sehr sympathisch, die eben dann auch den eigenen Weg ganz individuell beschreiten, unabhängig davon, ob das so erfolgreich sein wird. Und auf den Olymp gehört er ja sowieso.
Kurz abschließend noch zu euch beiden. Ich kenne euch als, ja, euer Lebenswerk ist die Popakademie. Ihr habt das, muss man wirklich sagen, aus meiner Sicht mit Leben gefüllt. Ihr habt das irgendwie mit eurem Geist gefüllt. Ihr habt da Sachen implementiert, die bis heute fortgetrieben werden. Ich kann mir vorstellen, das fehlt euch. Das ist die eine Sache. Aber ihr seid bestimmt nicht diejenigen, die sich hinsetzen und Rentner sind. Was macht ihr jetzt so? Außer mal kurz in Urlaub zu fliegen, Udo Dahm.
Ja, wir hatten ja beide gemeinsam auch danach noch Udo war ein Jahr länger, glaube ich. Hatten wir ja noch das Popland-Projekt, was gerade jetzt abgeschlossen ist und jetzt gerade umgesetzt wird. Das war auch ein schöner Weg, da ein bisschen rauszukleiden, dass man nicht mehr ganz so in der Mühle ist.
Mal vielleicht kurz erklären, das war die Förderung von Musikern aus Baden-Württemberg, ja, genau, kurz zusammengefasst.
Ja. Also das alte Popförderprojekt war sie auf neuesten Stand gebracht. Da waren wir wesentlich beteiligt, also die Hauptberater mit dem Arne Braun, dem Staatssekretär hier bei uns und Ministerium und dann noch etliche Berater dabei. Und Udo macht Dinge, ich mache noch das ein oder andere, aber ich würde schon sagen, dass ich mehr Zeit für mich habe und das auch gut nutze. Ganz privat.
Bist du wieder in der Band?
Nicht mehr, aber ich habe ja gerade vorhin Wilco erzählt, dass ich mir jetzt gerade nochmal vor 2 oder 3 Wochen eine neue Gibson 335 gekauft habe. Ich spiele zu Hause rum. Mit der Band habe ich schon mal probiert, vor ein paar Jahren, aber das hat nicht mehr funktioniert. Mit der alten Band, es ging nicht mehr. Und irgendwann ist ja auch gut. Man muss das nicht. Bei Udo fände ich es schade, wenn er nichts mehr machen würde, ja. Weil da hätte ich immer mal einen Grund, nach Mannheim zu fahren, wenn er spielt irgendwo.
Aber ich glaube, das hast du doch vor, oder? Das juckt dich doch zu spielen.
Ich übe für mich und ich bin ja auch noch als Dozierender da. Ich war jetzt gerade vorletzte Woche wieder, habe die Schlagzeuger unterrichtet. Das ist so die eine Seite. Die andere Seite ist tatsächlich die, dass ich auch noch ein bisschen was machen möchte. Das ist noch Zukunftsmusik. Das wird sich wahrscheinlich dann eher gemeinsam mit einer Biografie oder irgend sowas realisieren lassen. Und darüber hinaus, ja, als Berater bin ich tatsächlich unterwegs und habe ja meine Erklär mir Pop Reihe, die ich nach wie vor mache, mittlerweile 450 Folgen.
Beim SWR,
kann man durchaus sagen.
Genau.
SWR Kultur. Kann man auch sowohl bei Spotify als auch online, also in der Mediathek, anhören.
Wir verlinken das mal.
Das ist wirklich, glaube ich, ganz interessant, ganz spannend. Also ich habe da sehr gute Rückmeldungen von allen. Ich mache es ja auch schon über 11 Jahre.
Also ihr habt noch genug zu tun, das finde ich gut.
Auch noch ein bisschen an der Popakademie auch noch, aber ich mache keine Vorlesung mehr, aber ich betreue noch Bachelorarbeiten, Masterarbeiten. Ich bin noch beratend für die Initiative Musik, für den Export tätig und berate auch noch den einen oder anderen Künstler oder auch Leute, die bei mir studiert haben, wenn die Fragen haben. Das mache ich dann aber pro bono. Also da.
Wollte ich fragen, wenn ein junger Künstler kommen würde und würde sagen, Jungs, beratet mich mal, ich will Popstar werden, würdet ihr das nochmal machen?
Wenn uns der Typ gefallen würde, wenn uns die Musik gefallen würde, wenn wir da eine Qualität sehen würden und ein Potenzial, würde man durchaus nicht Nein sagen.
Das könnte ich mir auch vorstellen. Mal abgesehen davon, dass Beratungstätigkeit, je nachdem, in welchem Zusammenhang macht, auch sehr spannend sein kann. Ich bin ja auch gleichzeitig immer noch Vizepräsident des Deutschen Musikrates und wir sind da eben auch immer wieder an größeren Pop-Projekten dran. Im Moment ist Jugendmusiziert ein großes Thema, weil da sich noch einiges tun
wird. Was eine super wichtige Lobbyarbeit ist. Das klingt immer so wie so ein Beamtenverein, aber ich weiß aus eigener Erfahrung, wie wichtig solche Verbände sind, auch für die Lobby. Auch gerade für diese Schnittstelle zur Politik und so.
Absolut. Man muss ja da auch sehen, es sind weit über 100 Mitgliedsverbände im Deutschen Musikrat organisiert. Alle eigentlich von den großen Chorverbänden und Orchesterverbänden bis zur ARD, GEMA und so weiter, die alle Teil sind in dem Zusammenhang. Der Deutsche Musikrat steht für ungefähr 8 Millionen Menschen, die in der Musik tätig sind.
Abschließend nochmal zu Edo. Was glaubt er denn, ist sein Vermächtnis?
Hochqualitative Musik umzusetzen, mit eigenem Leben zu füllen durch die eigenen Texte, die er geschrieben hat und er schreibt und in Deutsch einen ganz eigenen Duktus und Flow zu finden. Das kann man den jungen Musikern auch nur empfehlen, das als Startpunkt zu nehmen.
Die Qualität hochzuhalten, nicht davon abzuweichen, dabei zu bleiben und es rentiert sich. Über all die Jahrzehnte ist er das geblieben.
Wir hören auf mit dem Song, für wen dein Herz schlägt. Das ist, glaube ich, genau so ein Song, wie wir es vorhin gesagt haben, ist auch wieder politisch, nicht politisch, man weiß es nicht, der schöne Edo Zanke-Text. Udo Dahm, Hubert Wanchow, vielen Dank. Das war Komplizen, die 4. Ausgabe, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Wir könnten, glaube ich, 6 Folgen machen über Musikphilosophie. Ich glaube, wir treffen uns nochmal. Herzlichen Dank, ihr zwei. Das war die 4. Ausgabe von Edo Zanke, Komplizen. Und wir hören auf mit, für wen dein Herz schlägt.
Das Fernsehen schickt einen Kameramann der dritten Film über ein Land. Das vor Hunger nicht leben und nicht sterben kann. Und dann geht's weiter im Programm. Es vergeht die Nacht, doch die Bilder bleiben. Und es wird dir klar, du musst endlich sagen. Dich fest am letzten Rest der heilen Welt. Und du denkst an die Bilder aus den Nachrichten und du hoffst, dass du schnell vergisst. Es gibt kein Zurück mehr.
Du musst